Warum haben Sie den Film gedreht? Warum braucht es einen Film über Wackersdorf jetzt nach über 25 Jahren?
Also meine persönliche Motivation war damals der Atomunfall in Fukushima und der rasche Ausstieg der Bundesregierung aus der Atomenergienutzung. Ich habe mich damals halt gefragt, okay, da geht ja was zu Ende, wann hat es begonnen? Und das ist natürlich für mich, der zwar in Baden-Württemberg geboren ist, in Philippsburg, also Sie können sich vorstellen, ich habe eine kleine familiäre Vorbelastung mit dem Thema auch, aber in Bayern groß geworden bin, wurde mir halt klar, in Bayern ist eigentlich diese Auseinandersetzung um die WAA Wackersdorf gleichzeitig die Geburtsstunde der Zivilgesellschaft in Bayern. Und ich denke, wir leben gerade auch, also ganz unabhängig von dem Thema Kernenergie oder nicht, in einer Zeit, wo wir eine Wiederbelebung des zivilgesellschaftlichen Engagements brauchen. Weil Wackersdorf ist im Grunde auch eine Sternstunde der Demokratie. Auf der einen Seite wurde die Demokratie für dieses Projekt massiv beschädigt oder es wurde der Versuch unternommen. Aber es ist auch der Beweis dafür, dass Demokratie funktioniert, dass sich Zivilgesellschaft auf den Weg gemacht hat, das Projekt zugunsten des Gemeinwohls verhindert hat und letztendlich haben ja auch die Gesetze oder besser gesagt die Gerichte funktioniert und alle Baugenehmigungen nach einigen Jahren kassiert und das Projekt mit beendet.
Ich habe mir den Film vorab mal angeschaut. Und mich hat die Perspektive erstaunt. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer begleiten im Film den Landrat Hans Scheurer, der den Bau der Wiederaufbereitungsanlage erst befürwortet und sich dann aber auf die Seite der Atomgegner schlug. Warum haben Sie ausgerechnet ihn als Protagonisten für den Film gewählt?
Also es ist ja ein reales Vorbild. Der Hans Scheurer ist heute 88 Jahre, hat auch die Premiere dieses Films erlebt und in den Jahren jetzt begleitet. Ich finde interessant die Allgemeingültigkeit dieses Charakters oder was er macht oder das Besondere. Nämlich, er hat eine Fähigkeit, seine ursprüngliche Einschätzung, die eine Befürwortung dieser atomaren Anlage war, zu überdenken, sein Urteil zu revidieren, es zuzugeben, dass er sich geirrt hat und anders zu handeln. Also es ist sozusagen ein Bewegungsmoment und ein demokratischer Bewegungsmoment. Er lässt sich auf Argumente und genaue Beobachtung ein und daraus zieht er seine Schlüsse. Ich halte nichts davon, einen Film zu machen, der über Gut und Böse erzählt oder Konfrontation zweier unversöhnlicher Gruppen, sondern für mich ist das große Memento, ja, auch für heute in Wackersdorf, dass sich im Widerstand Gruppen miteinander verbunden haben, vom christlichen Widerstand über bürgerliche Gruppen, ökologischer Widerstand, linksautonome Gruppen. Die haben es geschafft, obwohl die sonst nichts miteinander zu tun haben oder vielleicht auch nie miteinander hätten geredet vorher, für eine Sache zu verbinden, ihre Gräben zu überwinden, ja, und letztendlich wirksam zu sein. Und das ist für mich eine ganz große Inspiration. Und das ist auch die Fähigkeit, die der Hans Scheurer halt hat, dass er sich auf den Weg gemacht hat und nicht in seiner ideologischen Ecke hängen geblieben ist.
Wenn ich mir das anschaue, also quasi die Entwicklung dieses Mannes und die Darstellung im Film, was ist denn da für Sie die Erkenntnis am Ende, die am Ende sozusagen steht, am Ende eines solchen Sinneswandels und vielleicht auch das, was der Film so ein bisschen hervorheben will?
Dass wir uns die Gewissensfrage stellen müssen, ob unser Handeln, also nicht nur eines politischen Verantwortungsträgers, sondern jeden Bürgers, ob unser Handeln mit unserem Gewissen vereinbar ist. Und wenn das in irgendeiner Weise nicht der Fall ist, sollten wir uns schleunigst daran tun, unser Handeln zu ändern. Und ich glaube, in ganz vielen ökologischen Fragen ist dies ja der Fall. Also es gibt ja dann ganz viele Feigenblättermöglichkeiten, sein ökologisches, schlechtes Gewissen ein bisschen zu bedecken, ja. Aber eigentlich ist es an der höchsten Zeit, grundsätzliche Veränderungen vorzunehmen. Das ist das Allgemeingültige, diese Gewissensfrage für sich zu stellen. Das ist der Held wider Willen. Er wollte nicht in diese Heldenposition. Er hat auch an die Institutionen geglaubt. Aber was das Perverse ist ja, ist, wenn ein Projekt durchgesetzt werden soll, im Sinne des Gemeinwohls angeblich, wie jetzt auch in Hambach, ja, die Politik sagt ja, das wäre irgendwie wichtig. Aber wir merken, dass der Widerstand zu groß ist und vor allem man merkt, dass Recht und Gesetz gebeugt werden müssen, um ein solches Projekt durchzusetzen, was ja zum Beispiel in Wackersdorf passiert ist. Die Staatsregierung hat ein extra Gesetz erlassen, um den Landrat zu entmachten. Also das ist Rechtsbeugung. Wenn so etwas passiert, dann findet Autokratie statt. Und ein Projekt, ein solches Projekt, das sozusagen mit demokratischen Mitteln nicht durchzusetzen ist, das muss man aufgeben. Und das hat die Politik nicht begriffen. Darum ist es höchste Zeit, in Hambach dieses Projekt zu beenden. Man kann sagen, man hat sich geirrt, als sich da länger zum willfähigen Vollzieher von Interessen eines Großkonzerns zu machen. Die Politik muss die Demokratie schützen und das Gemeinwohl.
Sie haben jetzt schon das Vorgehen ein bisschen angesprochen, das Vorgehen der Polizei und auch vom Staatsschutz und jetzt in Bezug auf Wackersdorf, ganz besonders ja eigentlich der bayerischen Landesregierung. Das hat nicht nur den Landrat Schulcher entsetzt, es führte ja auch zu einer Politisierung und einer Radikalisierung eines eigentlich in seinem Kern Grünprotestes.
Genau.
Wann und warum wurde Ihrer Meinung nach der Streit um die WAA denn eigentlich zu einem bundesweiten Politikum?
Ich glaube, der Schlüsselmoment in der Auseinandersetzung um die WAA, also wenn wir sagen, mal der Zeitraum bewegt sich jetzt mal grob gesagt von 1981, man kann auch schon 80 sagen, aber sagen wir 81, bis eben dann zum Ende des Projekts 89. Der große Marke da drin ist natürlich der Atomunfall in Tschernobyl mit den auch natürlich radioaktiven Niederschlägen, vor allem in Süddeutschland. Der Hans Schulcher sagt immer, die starken Polizeieinsätze 85, 86 im Winter, die Räumung der Hüttendörfer, da war schon der Polizeieinsatz so massiv, dass die örtliche Bevölkerung, die ja damals noch hauptsächlich die Protestierenden ausgemacht hat, so erschüttert hat, dass er glaubt, der Widerstand wäre zusammengebrochen. Und man kann es nun als eine schreckliche Fügung des Schicksals sehen, dass praktisch Tschernobyl eine Mobilisierung halt hervorgerufen hat, die nicht mehr zu stoppen war. Also das ist auch eben die Konsequenz gewesen nach Tschernobyl. Dann im April sind ja dann nach der großen Osterauseinandersetzungen und Pfingstauseinandersetzungen in Wackersdorf am Bauzaun, die ja mal dann mit massiver Gewalteskalation von Seiten der Polizei und auch von Teilen der Demonstranten geendet hat. Also Tschernobyl, glaube ich, ist einfach der entscheidende Multiplikator, damit auf einmal der regionale Protest ein bundesweiter oder man kann auch uns sagen ein europäischer Protest wurde, weil es sind ja extrem viele Busse auch aus Österreich und anderen Nachbarländern nach Wackersdorf gepilgert.
Was würden Sie sagen, was war so gerade von Seiten der Landesregierung das Politische, was zu einer, ja man kann fast sagen Radikalisierung wiederum auf Seiten der Protestgegner geführt hat?
Die Verachtung der Bevölkerung. Und vor allem die Verachtung der einheimischen Bevölkerung. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, welche Mittel da verwendet wurden mit Gaseinsatz, Hundestaffeln und so weiter. Aber von der Haltung her, also diese herablassende Haltung gegenüber der Oberpfalz, weil wir dürfen eins immer nicht vergessen, also man hat ja immer versucht, die Demonstranten zu denunzieren, indem man gesagt hat, die kommen von außen und sind Chaoten von außen. Selbst bei den großen Auseinandersetzungen, den größten Demonstrationen, waren immer 80% der beteiligten Aktivisten Oberpfälzer. Die Oberpfälzer wurden sozusagen, wie soll man sagen, die wurden denunziert und wurden ja sozusagen gelöscht. Man hat immer gesagt, das sind Chaoten von außen. Also man hat sie nicht ernst genommen. Und das verkraftet der Oberpfälzer sehr schwer. Diese Arroganz der Macht zieht sich aber auf vielen Ebenen durch. Ich habe das vorhin ja schon kurz angesprochen, dass ja alle Teilerrichtungsgenehmigungen, die die Staatsregierung erlassen hat und immer sofort zum Vollzug freigegeben hat, also man muss sich das mal klar machen, da wurde eine Baugenehmigung erteilt, die war noch in der rechtlichen Prüfung und man hat einfach gesagt, baut schon mal los, egal wie die Prüfung ausgeht, dass all diese Teilerrichtungsgenehmigungen ja letztendlich von den Gerichten kassiert wurden, weil sie juristisch schlecht vorbereitet waren. Also da hat jemand einfach gedacht, fast feudalistisch würde ich sagen, ich will das, wir setzen das durch, ich muss mich da gar nicht anstrengen und die Bevölkerung, das sind eh die Deppen. Und das hat irgendwann ihnen das Genick gebrochen, der Landesregierung und vor allem nach dem Tod von Franz Josef Strauß.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass die überwiegende Mehrheit der Demonstrierenden ja tatsächlich Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer waren und auch in ihrem Film. Der Film nimmt sich sehr viel Zeit, die Atmosphäre dieser ländlichen Gemeinde und vielleicht auch das Besondere der Oberpfalz einzufangen. Warum?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ein Film glaubhaft ist und vor allem, dass man sich emotional auf ihn einlässt, dass man nicht irgendeinen Menschenschlag beschreibt oder irgendeine ländliche Region oder irgendein Bayern, sondern das, was man erzählt, das muss stimmen und es muss schlüssig und authentisch sein. Also wir haben ganz viel Zeit darauf verwendet, diese Region zu bereisen, Orte zu finden, an denen wir drehen. Wir haben ja auch alles in Originalschauplätzen gedreht, alles in der Oberpfalz, alles im Landkreis Schwandorf, Landkreis Cham. Und haben uns zum Beispiel auch extreme Mühe gemacht, eine sprachliche Einheit der Figuren, also die Schauspieler kommen natürlich nicht alle aus der Oberpfalz, die Anna-Maria Sturm aus Schwandorf schon, aber viele andere nicht. Wir haben mit Dialektcoaches gearbeitet, um da eine geschlossene Welt zu erzeugen, aus der man heraus versteht, wie schwierig es eigentlich auch ist, bei diesem Menschenschlag, der wenig sagt, der lange aushält, in eine Bewegung zu kommen und in einen Protest zu kommen. Aber wenn die dann in die Bewegung geraten, dann sind sie nicht mehr zu stoppen. Und das versteht man halt auch ganz stark nur, wenn man die Landschaft versteht, diese karge Schönheit, die Wortkargheit der Menschen und auch die Ärmlichkeit, muss man sagen, in die die Oberpfalz doch in den 80er Jahren stark geprägt hat, wenn ich ehrlich bin, in großen Teilen bis heute. Also da muss man mal auch sagen, die Förderung strukturschwacher Regionen, die sich dann die Staatsregierung in Bayern gerne ans Revers heftet, da würde ich mal sagen, da ist auch in der Oberpfalz bis heute großer Nachholbedarf.
Was war denn das besonders Oberpfälzische und was war das besonders Bayerische an dem Streit?
Ich glaube, die Beharrlichkeit. Weil es ging ja eigentlich bis 86, muss man ja wirklich sehen, also diese Ikonen der Gewalt, der großen Gewalt mit den Wasserwerfern und so, das sind ja nur die letzten 3 Jahre. Und vorher ist die Bevölkerung dort zu Sonntagsspaziergängen an das sogenannte Martal, also eine kleine Kapelle, an der man demonstriert hat. Man hat angefangen, Waldwege zu sperren, also mit friedlichen Mitteln. Es war eine starke Bemühung über viele Jahre, den friedlichen Protest aufrechtzuerhalten. Und aber, glaube ich, dann eben mit wachsender Sturheit auch. Ich meine, da haben Menschen in Kauf genommen, dass sie ihre Berufe verloren haben. Spaltungen sind durch Familien, man muss das ja auch so sehen. Es gab natürlich auch viele Befürworter für die Anlage in der Oberpfalz. Also die Region war persönlich und politisch richtig, privat und politisch gespalten. Aber diese Beharrlichkeit, daran festzuhalten, das, glaube ich, ist was sehr Bayerisches. Und von der anderen Seite muss man das aber auch sehen, diese Beharrlichkeit war ja auch von Seiten der Landesregierung zu sehen. Also fast eine Sturheit, dieses Projekt trotz dieses Widerstands so durchzusetzen. Und trotzdem muss man sagen, dass die Beharrlichkeit allein vielleicht nicht ausgereicht hätte. Der Hans Schulrer sagt immer, natürlich waren wir für den friedlichen Protest, aber eigentlich waren wir auch froh, dass Leute am Zaun gesägt haben und Steine geworfen haben, weil die betenden und demonstrierenden Mütterleins, wie er das immer so sagt, am Zaun, hätten uns nicht die mediale Aufmerksamkeit gebracht, die dann eben doch nur die Gewalt gebracht hat. Also er sagt es, ohne zur Gewalt aufzurufen, aber er ist sich sozusagen dieser Ambivalenz schon sehr bewusst.
Sie haben jetzt schon vor Jahren begonnen mit Recherche und mit dem Projekt. Trotzdem ist der Film ja in mehrfacher Hinsicht aktuell auch so, wie er dargestellt ist und das, was er einfängt. Sie haben jetzt schon Hambacher Forst mehrmals angesprochen. Das ist ja eigentlich ein sehr ähnlicher Konflikt, wo es quasi um Waldgebiet geht, das abgeholzt werden soll, auch wieder für die Großindustrie und sich Leute dagegen stellen. Wo sehen Sie da Parallelen und wo vielleicht auch Unterschiede zu Wackersdorf?
Also die Parallelen sind für mich, dass das Bedrohungsszenario, also sage ich mal damals atomare Verseuchung, natürlich auch angeheizt noch durch die Blockkonfrontation. Ne? Also insgesamt ging ja auch darum, dass waffenfähiges Plutonium in so einer Anlage anfällt. Man hat ja immer gesagt, Franz Josef Strauß würde vielleicht daran arbeiten, eine Atombombe für Westdeutschland. Das ist das Bedrohungsszenario der Zeit und wenn ich jetzt heute gucke, ist der Klimawandel einfach unser größtes Bedrohungsszenario, auch wenn das vielleicht manche noch nicht so wahrhaben wollen oder es bewusst verdrängen, aber es ist die existenziellste Bedrohung für den gesamten Planeten und für uns. Es ist das Thema Nummer eins und insofern ist natürlich das mit der Braunkohlegewinnung, wo man jetzt noch Wälder opfert oder überhaupt sich noch für Braunkohle entscheidet, natürlich abstrus im höchsten Maße. Also das Bedrohungsszenario ist sozusagen rein faktisch ein anderes, aber vom Ausmaß ein ähnliches. Ich finde, einen ganz großen Unterschied ist der Umgang mit der Politik damit. Also der ist nicht besser, aber es ist eigentlich nur noch schlimmer geworden. In Wackersdorf kann man sagen, der Ministerpräsident Strauß hatte ein persönliches Ziel und er war bereit, das durchzusetzen, koste es, was es wolle, auch Tote. Bin mir fest der Überzeugung, dass er das auch in Kauf genommen hat. Wenn wir jetzt den Ministerpräsident Laschet angucken in NRW, ist es eigentlich ein Jammerspiel, wenn man guckt, dass jemand dort ist und nur noch sagt, ja, was soll ich machen? Es gibt halt die Verträge und so weiter und so fort. Also eine Politik, die sich nur noch als Sachverwalter begreift. Aber Politik ist nicht Verwaltung. Politik ist Gestaltung. Man kann sich nicht darauf zurückziehen, auf irgendwelche Verträge und sich dann zum Sachdiener eines Großkonzerns zu machen. Also der Rückzug der Politik aus dem gestaltenden Feld, also bei Franz Josef Strauß ist das natürlich eine schreckliche Gestaltung, aber immerhin noch Gestaltung. Aber dieser Rückzug, dass man sich zum selbst nur noch zum Sachverwalter macht, Das ist das Schlimme. Und das ist das, was die Politikverdrossenheit auch ausmacht und letztendlich weiter befeuert.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben an der Aktualität, ist ja auch das Bayerische Polizeigesetz, das, ja, wenn man sich das mal anschaut, eigentlich die Machtbefugnisse des Sicherheitsapparats enorm ausweitet. Sie haben vorhin so schön gesagt, Waggersdorf ist auch sowas wie die Geburtsstunde der Zivilgesellschaft in Bayern gewesen. Wenn ich mir jetzt Hambacher Forst ansehe und das Vorgehen der Staatsmacht, wenn ich mir jetzt Polizeigesetze mittlerweile nicht nur in Bayern, aber besonders dort anschaue, hat Waggersdorf, hat diese Geburtsstunde der Zivilgesellschaft vielleicht doch keine so nachhaltigen Veränderungen bewirkt?
Waggersdorf, und das macht unser Film ja auch, hat ja stattgefunden und vor allem hat gesiegt. In Waggersdorf hat der Protest gesiegt. Und das muss unsere Inspiration für heute sein. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur wieder erinnern. Wir müssen uns erinnern und man muss versuchen, aus dieser Demokratiemüdigkeit herauszukommen. Also das Polizeiaufgabengesetz, was Sie ansprechen, ist ja wirklich dramatisch in Bayern. Also solche Proteste wie in Waggersdorf sind mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz gar nicht mehr möglich. Die Leute würden aus ihren Betten verhaftet werden, bevor sie überhaupt die Wohnung verlassen. Also das ist wirklich dramatisch, aber man muss es ja mal auch sehen. Es gab Riesendemonstrationen in München, 30.000 Leute gegen das Polizeiaufgabengesetz. Ich glaube, wir müssen ein bisschen uns wieder erinnern, welche Kraft in der Zivilgesellschaft liegt. Da kann vielleicht der Film etwas dazu beitragen, das würde ich mir wünschen als Inspiration. Ich sehe es nicht so pessimistisch. Ich glaube, wir müssen versuchen, einen anderen Umgang mit unserer Angst zu finden. Um das vielleicht noch zu sagen, in Waggersdorf hat die Angst die Leute auf die Straße getrieben und sie haben was gemacht. Und bei uns ist es so, dass die Angst, ich weiß nicht vor was allem, ja, vor dem Fremden oder die Angst vor Bedrohung oder globaler Bedrohung, die führt dazu, dass man sich immer mehr zurückzieht, immer mehr Freiheiten aufgibt, sie dem Staat überlässt und sagt, ja, ihr werdet das schon irgendwie machen. Am Ende haben wir nämlich keine Demokratie mehr. Entweder von Staatsseite, von Politikseite beschränkt oder, muss man ja auch mal sagen, es ist ja auch schlimm, dass die Zivilgesellschaft eigentlich momentan durch den Rechtspopulismus gekapert wurde. Und die haben sicher alles andere vor, als die Demokratie zu schützen. Und da bin ich 100% überzeugt. Eine starke Demokratie kann nur stark sein, wenn sie Demokraten hat. Und jetzt ist die Zeit, dass einfach die Demokraten den Mund aufmachen müssen und auf die Straße gehen.